Der Franco und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit.
Ich stelle fest, dass der Aufwand, den die guten, die ehrlichen Kunden betreiben müssen, um eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, auf die sie sich verlassen können, unheimlich groß ist. Der Ansatz ist, warum orientieren wir uns nicht an der deutschen Rentenversicherung? Warum sagen wir nicht einfach, zahlt die deutsche Rentenversicherung, zahlen wir? Ist ja auch kein Problem mehr, eine Grundfähigkeitsversicherung so zu konzipieren, dass sie mehr kostet als eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Das ist ja der Irrsinn an dieser ganzen Sache. Wir wollen viele Leute erreichen. Viele Leute sollen da reinkommen können, sollen es bezahlen können, sollen versicherbar sein. Und es soll ein leichtes Ding auch für die Vermittler sein.
Hallo Herr Hellberg.
Hallo Herr Franke, schönen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und wir haben ein spannendes Thema heute. Wir wollen über das Thema naheliegend fast bei den beiden Gesprächspartnern Arbeitskraftabsicherung sprechen. Aber da noch über ein paar ganz spezielle Facetten, nämlich Bezug nehmen auf Ihren neuesten Blogbeitrag. Ich hoffe, der ist noch der neueste zum Thema Erwerbsminderungszusatzversicherung. Aber zunächst mal ein bisschen was zu Ihrer Person. Wir kennen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber begleiten uns ja schon, glaube ich, sehr, sehr viele Jahre.
Ja.
Sie sind Inhaber eines Versicherungsmaklerunternehmens und haben sich spezialisiert auf die Arbeitskraftabsicherung.
Genau.
Und ansonsten schreiben Sie Jahrgang 63, 3 Kinder. Waren Sie nie auch nur einen Tag bei einem Versicherungsunternehmen tätig? Und ich vermute mal fast, das hatte von Beginn an schon mit Überzeugung zu tun.
Das ist richtig. Ich wusste immer, auf welcher Seite ich stehen wollte.
Ja, da haben wir was gemeinsam an der Stelle. Und auch mein erstes Leben war nicht Rater, sondern tatsächlich Versicherungsmakler. Und zufälligerweise mit der gleichen Leidenschaft der Arbeitskraftabsicherung.
Ist ja auch ein spannendes Thema. Damals schon gewesen und heute erst recht.
Ja, heute Herausforderung ein klein wenig anders, glaube ich, geworden, aber wollen wir ja noch sprechen. Sie sind seit 98 in der Branche tätig und haben sich verschiedentlichen Namen gemacht, nämlich auch, dass sie nicht nur einen Job beim Kunden machen, sondern auch eben, sie schreiben auch, das heißt, sie haben auch selber einen Blog und schreiben, haben aber auch schon für Medien geschrieben und sind dort auch schon regelmäßig zitiert worden.
Ja, das ist korrekt.
Und was ich in aller Bescheidenheit meiner Einschätzung sagen darf, ich fand das immer fachlich sehr fundiert und unaufgeregt.
Das versuche ich auch zu sein. Also es hat sich eigentlich ergeben, der ursprüngliche Gedanke war, bei dem Blog für die Kunden zu schreiben oder für Interessenten, die im Internet eben halt nach Informationen suchen. Und es hat sich einfach ergeben dadurch, dass ich dann von Anfang an immer ein bisschen genauer hingeguckt habe, dass die Themen eben halt auch andere Menschen aus unserer Branche ansprechen. Und so haben wir ein sehr breites Publikum sozusagen, was von dem Normalbürger, der noch ganz am Anfang dieses Themas Arbeitskraftabsicherung steht, bis zu den auch Vorständen von Erstversicherern, Mitarbeitern von Rückversicherern, die komischerweise dann meine Blogbeiträge lesen.
Ja, also ich finde es nicht komisch, ich habe sie ja auch gelesen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Sie haben ja etwas, was den Theoretikern eben nicht gegeben ist, den unmittelbaren Kundenkontakt. Und das ist natürlich eine eigene Realität für sich. Die habe ich immer dann ein bisschen vermisst, weil früher hatte ich den ja auch. Interessant fand ich auch das Thema, eben übers Internet Kunden zu gewinnen. Hm. Die Möglichkeit hatte ich damals noch nicht. Das Internet gab es da noch nicht. Ich bin seit 88 dabei. habe aber im Grunde vielleicht gar nicht so unähnlich Artikel geschrieben in Printmedien und bin darüber tatsächlich auch telefonisch dann in Kundenberatung gekommen. Hm. Und Geschäfte haben wir dann per Fax teilweise gemacht.
Die guten alten Zeiten.
Die Möglichkeiten heute finde ich schon sexy. Also das ist, ja. Das Alte war eher vielleicht so ein bisschen pioniermäßig, aber das passt ja auch zu Ihrem Weg. Ja, Sie schreiben auch, Sie beraten noch selbst und das fand ich spannend. Ich hatte ja Sie ja angerufen aufgrund des Blogbeitrags und Sie waren direkt selbst am Telefon, fand ich sehr cool.
Ja. Da haben Sie Glück gehabt. Das Glück okay. ist nicht jedem zuteil.
Da habe ich den richtigen Moment gehabt, nennen wir es mal Intuition, genau.
Genau.
Ja, vielleicht noch so zwei, drei Gedanken zu Ihren Gedanken, die Sie auf Ihrer Website haben, die ich sehr interessant finde. Sie zitieren Charlie Chaplin mit einer Aussage, dass es ohne Menschlichkeit und Güte in unserem Dasein eben nicht geht, dass es nicht lebenswert ist und dass man kämpfen sollte für eine neue Welt, anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt und bemerkenswert, die der Jugend eine Zukunft und dem Alter Sicherheit gewährt. Man könnte meinen, das ist ein Auszug oder eine Überlegung zu aktuellen politischen Diskussionen.
Genau, ist aber über 80 Jahre alt aus seinem Film Der große Diktator, irgendwie 1942 oder so. Genau. Ja. Ja, ich finde, präziser kann man das Bild einer besseren Welt nicht formulieren. Und ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass auch viele Menschen, die in unserer Branche, in der Versicherungsbranche arbeiten, auch so ein bisschen die Motivation haben, Sachen zu verbessern für andere Menschen. Und das ist ein cooler Satz, an dem man sich auch ab und zu mal orientieren sollte oder sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen sollte.
Ja, Sie schreiben ja nicht nur oder teilen diesen Satz oder teilen diese Vision, sondern Sie tun ja auch praktisch etwas, mal unabhängig von der Tätigkeit an bei Ihren Kunden. Unterstützen Sie auch Organisationen wie das Kinderhilfswerk Terre des Hommes oder Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Da steckt ja wahrscheinlich der Gedanke hinter, dass es so etwas wie Resonanz gibt. Also jetzt nicht esoterisch gemeint, sondern tatsächlich ganz pragmatisch. Wenn man Erfolg hat, etwas für andere zu tun, die das nicht so haben, hebt einen ja selbst auch an, oder?
Ich glaube, das ist einfach, was wir oder was für mich wichtig ist. Ich habe auch in meinem Leben Zeiten gehabt, wo es nicht so gut lief, wo ich auf Hilfe anderer, ich will nicht sagen angewiesen war, aber sie zumindest angenommen habe. Und für mich ist es einfach selbstverständlich, wenn man hat, zu teilen. Ja. Und das hat sich einfach im Laufe der Jahre so ergeben. Terre des Hommes kommt wie ich auch aus Osnabrück. Und das ist einfach eine schöne Motivation, auch zu sehen, dass man teilen kann und dass man vielleicht einen ganz, ganz kleinen Anteil, einen kleinen Tropfen auf einem heißen Stein dazu beitragen kann, dass das Leben für andere Menschen über das, was man beruflich macht, hinausgehend verbessert.
Ja. Ja, und dieser Tropfen darf nicht unterschätzt werden, weil letztlich können es viele kleine Tropfen sein und das macht dann wieder viel aus. Ich glaube, der Dalai Lama war es, der gesagt hat, wer meint, er ist ja zu klein, ist etwas zu bewegen, der soll mal erleben, wenn er nachts eine Mücke im Raum hat. Ne?
Genau. Ja, genau.
Ja, also finde ich einen wichtigen Punkt. Auch da haben wir, glaube ich, Parallelen, weil das Thema für andere was zu tun ist bei uns auch Teil der Genetik, auch der Überzeugung, dass das wichtig ist.
Ja.
Weil man auch immer auf beiden Seiten stehen kann und ohne dem geht's halt nicht. Ich würde vielleicht mal nochmal den Schwenk machen, das Thema der Jugend eine Zukunft geben. Das wird sich vielleicht ja nochmal eine Herausforderung sein, die wir als Branche haben, weil wir aktuell ja sehen können, dass die Politik stark Richtung, sag mal, der Älteren gemacht wird oder Entscheidungen ja auch schon entsprechend getroffen sind. Selbst wenn jetzt die die noch nachfolgenden Themen irgendwie blockiert werden sollten, die im Moment in der Rentenversicherung im Gespräch sind, ist es trotzdem ja jetzt schon ein sehr stark überrissenes System. Und wir haben es dann mit jungen Menschen zu tun. Und da sind wir bei der Arbeitskraftabsicherung, die ja den Schutz benötigen, die Älteren vielleicht ja nicht mehr so. Und da wird ja höchstwahrscheinlich weniger netto vom Brutto übrig bleiben. Ja. Also wegen der Lohnnebenkosten, die steigen werden, bei gleichzeitig sinkenden Ansprüchen. Und da hilft auch wenig, wenn man Leistungen über Steuern finanziert dann, weil letztlich müssen die ja auch von jemandem getragen werden.
Also, die Erkenntnis wird sich eines Tages durchsetzen.
Die Erkenntnis wird sich durchsetzen, genau. Also eine spannende Herausforderung. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil das, glaube ich, etwas auch mit Ihrem Blogbeitrag da zu tun hat. Zu dem Thema, letzter Punkt, den ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, Sie schreiben etwas vom Versicherungsgedanken und auch von Menschlichkeit und Anstand. Beim Versicherungsgedanken, der eng verbunden ist mit dem Thema Chancengleichheit, sind wir da beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung mit der Einführung so dezidierter Berufsgruppen eigentlich weg von dem Versicherungsgedanken? Oder passt das da noch rein aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, wir haben uns als Branche immer weiter entfernt von dem eigentlichen Ziel, ja, was man ja auch als Unternehmen hat, eigentlich eine möglichst breite Kundenbasis zu schaffen. Wir sprechen manchmal über negative Selektion, wenn wir irgendwelche Produkte kreieren. Aber die negative Selektion kommt ja schon daher. Ich habe gestern nochmal geguckt, wir haben 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland mit Stand letztem Jahr.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viel Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir. Das schwankt ja mal so 16, 17 Millionen vielleicht.
Ja, ich habe die Zahlen, ich reite die auch mal wieder auf.
So ungefähr. Ja. Kommt ja auf eine Million mehr oder weniger nicht
an. Also real gezählt, die Statistiken des GDV sind ja leider sehr lückenhaft. Man muss ja von der früheren BUZ, heute nennt sie sich ja IZV, Invaliditätszusatzversicherung, weil der GDV ja nicht differenziert nach BU, Grundfähigkeit oder EU, muss man Abschlag machen. Wir haben ganz gute statistische eigene Daten aufgrund der internen Untersuchungen, die wir bei den Unternehmen auch machen und können daher sagen, wir müssten mindestens einen Abschlag bei der Zusatzversicherung von 25% machen, weil das reine Beitragsbefreiung sind.
Ja.
Und dann kommen wir realistisch auf eine Größenordnung von um die 12 Millionen Verträge, die eine Rente beinhalten.
Ja. Und davon gibt es dann immer noch etliche Kunden, die nicht nur eine BU haben, sondern zwei.
Ja.
Können Sie noch mal ein paar runterrechnen?
Da kann man noch mal runterrechnen. Ja, das passt so. Wir haben immer so die Faustformel gemacht die letzten Jahre. Ich glaube, da kommt man immer wieder darauf zurück, dass man max 25% der Erwerbstätigen wirklich versichert hat im Moment.
Und genau.
Da reden wir nicht dafür, ob die auskömmlich versichert sind.
Ja, und den Rest, ignorieren wir oder geben ihm keine Chance, sich abzusichern. Und das ist nicht in Ordnung.
Jetzt sind wir ja mitten bei der Frage, die meisten Vermittler, vor allen Dingen die sich auf Arbeitskraftabsicherung spezialisiert haben und sich auch entsprechend als Fachleute bezeichnen auf dem Gebiet, singen ja ausschließlich das Hohelied der Berufsunfähigkeitsversicherung und mahnen eigentlich immer weitere Verbesserungen an und lehnen Alternativen ab. Jetzt sagten Sie ja gerade schon, man gibt manchen keine Chance. Haben Sie eigene Erfahrungen, woran das eigentlich liegt, diese Fixierung?
Ein Stichwort haben Sie ja schon genannt durch die Berufsgruppen. Damals Mannheimer, wir haben da eine ganz tolle Idee. Wir differenzieren jetzt mal und wenn einer damit anfängt, müssen alle anderen nachziehen, weil negative Selektion, haben wir schon gesagt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Gesundheitsfragen, so sehr ich das auch verstehen kann, dass man als Risikoträger wissen möchte, worauf man sich einlässt. Sie lassen einfach vielen Kunden keine Chance. Und das spiegelt sich ja nicht nur an den Zahlen abgelehnter Anträge in den offiziellen Statistiken wieder, sondern es endet ja schon oft beim Vermittler, dass man auf das Thema zu sprechen kommt und dann ist gleich klar, mit der laufenden Psychotherapie wird das im Moment mal gerade nichts. Ja.
Aber warum lehnen so viele, also die fast alle, muss man ja sagen, also durchweg, durch die Bank weg, gerade Makler, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung ab?
Ja, da gibt es sicherlich viele, viele Gründe für. Ein Grund ist bestimmt, dass man als Makler immer so ein bisschen im Hinterkopf das Wort Haftung hat. Man möchte also nicht in Anspruch genommen werden, weil man zu irgendwas Schlechterem geraten hat und der Kunde kommt in die Situation, dass er eine Absicherung braucht und es greift nicht. Das will man verhindern. Mhm. Also man orientiert sich an den besseren oder besten Angeboten, wie auch immer man das dann konkret definieren will. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass der Markt der Erwerbsunfähigkeitsversicherung ja nicht sehr groß ist, sondern es werden ja auch immer weniger Anbieter und dann beißt sich der Hund irgendwo in den Schwanz. Also je weniger Möglichkeiten ich habe, desto weniger kann ich da auch reintun. Und es gab mal ein ganz interessantes Angebot von der damaligen Generali für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung mit, ich glaube, auch 5 Jahren Wartezeit.
Ja.
Das war einfach für manche Kunden eine Chance. Eine Chance auf Absicherung, die sie sich aber erst sozusagen verdienen müssen, dadurch, dass sie diese 5 Jahre Wartezeit überstehen. Das ist was bei uns damals gut lief und was ich, wenn ich unsere Zahlen ansehe, was auch in Ordnung im weiteren Verlauf, was Leistungsfälle angeht, verlaufen ist. Die Generali wird einen Grund haben, weshalb sie das eingestellt haben, aber ich kann mir vorstellen, dass der Grund nicht unbedingt exorbitant viele Leistungsfälle war. Stecke ich aber nicht drin.
Ja, es kommt natürlich darauf an, also habe gerade darüber nachgedacht, ob wir über Ross und Reiter reden, aber natürlich, warum nicht? Wir haben das ja auch öffentlich kritisiert. Es gab Phasen, wo ja nicht nur dieses Produkt da war, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Wenn ich jetzt eigentlich keine ernsthaften Fragen stelle, dann können auch 5 Jahre Zeit knapp sein. Und es gab ja weiter darüber hinaus noch, Sie konnten ja in der betrieblichen Altersvorsorge praktisch gar nicht die Generali unterbieten eine Zeit lang. Weil sie eigentlich fast alles mitgemacht hat, auch vor allen Dingen mit vereinfachten Gesundheitsprüfungen, wo man nach normalen Spielregeln eigentlich sagt, da müsste man schon mindestens eine Dienstobliegenheitserklärung haben oder sogar darüber hinausgehen. Und da waren wohl mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das Geschäft eigentlich für Experten erwartbar problematisch werden könnte. Und deshalb ist das natürlich eine andere Facette, also Neugeschäft um jeden Preis. Dient natürlich eigentlich dann auch keinem, ne? Auch den Kunden irgendwann nicht, wenn es dann schwierig wird.
Ja, hat man dann ja auch hinterher bei der Überschussbeteiligung gesehen in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber
hat man gesehen, genau. Ja, auch ein spannendes Thema, vielleicht nicht unser Schwerpunktthema heute, aber es gibt ja ein paar Themen, die eigentlich ungern in der Vermittlung so berücksichtigt werden. Das Thema, dass auch ein Versicherer in der Berufsunfähigkeitsversicherung ähnlich wie in der Krankenversicherung später mal in Beständen Beiträge anpasst. Korrekterweise heißt das ja Überschüsse senkt, aber für die Kunden ist das ziemlich egal. Die sehen steigende Beiträge. Ja. Das haben viele auch nicht geglaubt. Wir machen ja seit 2010 jährliche Veröffentlichungen dazu, um das mal aufzuzeigen, wie groß die Dimension eigentlich ist.
Ja.
Also Effekte von überbordendem Wettbewerb kann man jetzt im Grunde schon immer wieder erkennen. Aber vielleicht nochmal zurück zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Wir können eigentlich feststellen, das sind unsere Erkenntnisse, dass seit 2001 dem Wegfall der gesetzlichen Berufsunfähigkeitsversicherung die Versicherungsbranche eigentlich selber eine sehr große Kampagne gegen die Erwerbsunfähigkeit /EMI geführt hat, weil man ja jetzt ein USP hatte. Man hat jetzt die BU. Und konnte jetzt sagen, das hatte die gesetzliche vorher auch, Jetzt brauchte man gar nicht mal gegen die gesetzliche schimpfen, sondern man konnte eben sagen, die haben gar keine. Und die EMI taucht sowieso nichts. Das ist natürlich vom Marketing sehr einfach, hat sich aber offensichtlich so in die Köpfe festgesetzt, dass es jetzt tatsächlich schwer ist, vielleicht den Gedankensprung zu machen, sich mal anzuschauen, dass sage und schreibe ja aktuell 1,75 Millionen Erwerbsminderungsrenten gezahlt werden.
Ja.
Und wir beide wissen, was das bedeutet, nämlich, dass man da um die 1.000 Euro liegt. Und was wäre das wiederum ein schöner Versicherungsgedanke und auch ein guter Job, als in der Vermittlung zu machen, diesen 1,75 Millionen Menschen vielleicht diese Versorgung auf ein vertretbares Niveau der Höhe nachzubringen.
Ja.
Und das hier in dem Falle Erwerbsminderung als Leistungsauslöser tatsächlich ja trotzdem gut genug war, um in die Leistung reinzukommen, kann man ja an diesen, glaube ich, beeindruckenden Zahlen. Jedes Jahr sind es 160.000, 170.000 obendrauf. Ich glaube, Sie hatten die Zahlen auch selber in Ihrem Blogbeitrag.
Ja, so ungefähr. Schwankt immer so ein bisschen, aber so grob in der Richtung liegt das. Ja. Und das sind ja nicht nur die Leistungsfälle. Ich meine, die will man ja auch als Versicherer jetzt nicht unbedingt so anpeilen, aber wie viele Versicherte stehen dahinter? Mhm. Ja, wenn wir 46 Millionen Erwerbstätige haben, das werden nicht alles welche sein, die in die Rentenversicherung einzahlen, aber das ist ja auch einfach ein großer Markt, an dem wir als Branche einfach bewusst, glaube ich, bewusst vorbeigehen. Und ja, das ist halt nicht schön. Bei uns in der Praxis ist es ja so, das liegt an der Natur der Arbeitsweise. Wir haben ja hauptsächlich Anfragen von Akademikern, weil das sind die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, die vielleicht auch von der Lebensart planerisch vorgehen, sagen, oh, ich bin jetzt an diesem Punkt, Studium abgeschlossen, Familienplanung und was gehört jetzt dazu? Ah, ich brauche eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Sowas haben wir. Wir haben aber auch immer wieder Leute, die vielleicht auch Akademiker sind, aber dann leider das falsche Fach studiert haben, wie Pädagogik oder so. Mhm. Und wo man dann mit einmal auch mit der Berufs- und Fähigkeitsversicherung trotz akademischer Ausbildung, Beitragshöhen erreicht, wo die Leute dann schon schlucken.
Ja.
Und wenn sie dann wirklich irgendwie eine Krankenschwester oder einen Handwerker mal dabei haben, die können schlecht 20% ihres Nettoeinkommens für eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung zahlen und wir haben keine vernünftige Alternative.
Ja. Wir vor dem Hintergrund tragen wir im Grunde schon seit vielen Jahren immer Zahlen, Daten zusammen, um das Problem aufzuzeigen. Man kann natürlich nochmal zuspitzen und jetzt nicht nur die 46 Millionen Erwerbstätige nehmen mit den vielleicht 12 Millionen bestehenden Verträgen, die es gibt, sondern wenn man das Neugeschäft sich anschaut, klingt das fast noch dramatischer, weil wir eine Zielgruppe haben, wenn man mal sagt, Erwerbstätige bis einschließlich 34, so geht das beim Statistischen Bundesamt, dass die eben sagen, bis unter 35 wird ausgewiesen. Passt aber, glaube ich, auch ganz gut als Zielgruppe. Und dann kommen halt noch vielleicht Studenten dazu und Beamte. Dann kommt man schon auf eine Größenordnung von ungefähr so 14, 15 Millionen Menschen.
Mhm.
Da müssen wir jetzt einen Abschlag machen. Ein paar sind versichert, ein paar können überhaupt nicht versichert werden aus irgendwelchen Gründen, klar. Aber trotzdem ist das eine Größenordnung in einem zweistelligen Millionenbetrag. Wir haben 449.000 quasi Neuabschlüsse letztes Jahr gehabt im Bereich selbstständige Invalidenversicherung.
Mhm.
Zusatzversicherung wird immer weniger. Und aber Nettobestandsaufbau bleibt tatsächlich von den 449.000 188.000 übrig.
Ja.
Und die Zahl finde ich ja, die muss man im Grunde ja mal dagegen stellen, gegen diese zweistelligen Millionenbetrag an Zielgruppe.
Ja.
Also wenn man es technisch nachgeht, wird man feststellen, dass ein Großteil, der größte Teil davon tatsächlich Umdeckung sein müssen, bestehender Verträge.
Ja.
Wie ist Ihre Sicht auf das Thema Umdeckung?
Also ich schwanke da immer etwas. Grundsätzlich informieren wir halt, wenn jemand eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung bereits hat, darüber, dass alte Verträge durchaus ja ihre Vorteile haben können. Zum Beispiel, dass ein Versicherer einen alten Vertrag nicht mehr anfechten kann, dass er nicht mehr aus seiner Verpflichtung rauskommt. Das ist ja ein Riesenvorteil. Andererseits muss man auch sagen, die Entwicklung der letzten 10 Jahre im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung hat viele für die Kunden verbraucherfreundliche Bedingungen, Zusatzbausteine, Möglichkeiten, auch härtere Kalkulationen mit sich gebracht, dass manche Leute, die sowieso für das Thema schon sensibilisiert sind, weil sie ja eine BU schon haben, einfach nochmal gucken, ich habe da was mitgekriegt, man kann jetzt, was weiß ich, im laufenden Vertrag seine Berufsgruppe überprüfen lassen oder es gibt diesen AU-Baustein oder was es alles für Möglichkeiten gibt und dann einfach nochmal nachdenken und sagen, eigentlich wäre das ganz schön, wenn ich das auch kriegen könnte. Mhm. Ja. Und wir haben ja nicht sowas wie ein Tarifwechselrecht oder sowas, sondern es geht ja nur über den Weg neu Antrag, neue Gesundheitsfragen und dann den alten stornieren. Also es hat Vor- und Nachteile, aber man muss ganz klar sagen, der Fokus muss ja eigentlich als Branche darauf liegen, mehr Leute überhaupt erstmalig abzusichern, statt die schon sensibilisiert sind und abgesichert sind, sich innerhalb der Branche von einem Versicherer zum nächsten rüberzuschieben und umzudenken. Ja. Das kann es eigentlich zumindest nicht als Hauptfokus sein.
Ja, also die Überlegung würde ich teilen, was das Umdenken angeht. Ich halte das auch nicht grundsätzlich für ein Tabu. Man muss es gut überlegen. Gesundheitszustand ist das größte Thema, klar, und die neu laufenden Fristen. Aber dass tatsächlich die Hälfte, also quasi jeder zweite Vertrag, dann schon ein bestehender war, dürfte wahrscheinlich nicht dem Beratungsalltag entsprechen. Das deutet für mich eher auf Vertriebsgesellschaften hin, die sowas systematisch machen.
Ja.
Jetzt bleibt trotzdem ja dabei, dass die Summe beeindruckend niedrig ist. Und man könnte ja sagen, haben alle wegen Reichtum geschlossen, weil da lässt sich ja auch Geld mit verdienen und in dem Falle ja auch mit gutem Grund. Also da profitieren ja auch entsprechend alle von. Jetzt haben wir über das Thema EU als eigentlich fehlendes Element, mit dem man noch einiges tun könnte, oft gesprochen. Wir haben auch mal wieder darauf hingewiesen, Sie haben es richtig geschildert, das ist nicht zum Tragen gekommen. Also nehmen die Versicherer das aus dem Regal, bleiben immer weniger übrig. Und eigentlich war unsere Überlegung, man muss eigentlich einen etwas anderen Produktansatz bringen, der nicht identisch ist, damit es, auch tatsächlich mal eine neue Geschichte ist. Das hat mich an Ihrem Blogbeitrag doch fasziniert, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, ja, wir nehmen die EU, sondern Sie haben im Grunde gerade mit Blick auf dieses große Potenzial der Menschen, die auf eine kleine Erwerbsminderungsrente heute angewiesen sind, einen anderen Vorschlag gemacht. Wollen Sie ihn nochmal kurz skizzieren?
Also der Hintergrund ist, dass es oder die Motivation ist ja nicht nur, dass es viele Menschen gibt, die sich eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung finanziell nicht leisten können. Es ist auch nicht so, dass wir was brauchen für die zu krank sind, um eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung zu bekommen, sondern ich stelle fest, dass der Aufwand, den die guten, die ehrlichen Kunden betreiben müssen, um eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, auf die sie sich verlassen können, unheimlich groß ist. Ja, ich kann das Pferd von hinten aufzäumen. Wir begleiten ja unsere Kunden auch im Leistungsfall. Mhm. Wir haben eine Anerkennungsquote von über 90%. Cool. Und das hat irgendwo seine Gründe, nämlich in dem sehr sorgfältigen Vorgehen beim Abschluss. Mhm. Das kann ich auch einem Akademiker erklären. Dem kann ich sagen, also pass auf, frag erstmal bei deiner Krankenkasse an, was die für dich über oder was die für Diagnosen über dich gespeichert haben. Das ist auch das Erste, was der Versicherer macht, wenn du berufsunfähig wirst und Leistungen haben willst. Frag bei deinem Hausarzt an, was der über dich gespeichert hat, und dann arbeiten wir das Ganze mal auf. Dann läuft es ja, wir haben ja vor über 15 Jahren damit angefangen, inzwischen ist es ja fast Marktstandard, eine anonyme Risikovoranfrage zu stellen, weil die Versicherer sich ja auch in der Risikoprüfung so weit unterscheiden. Also ich habe dann noch diesen Zwischenschritt und dann bin ich vielleicht irgendwann mal da, dass ich sagen kann, so, wir haben jetzt den richtigen Anbieter und das sind die Konditionen und jetzt unterschreib unten rechts. Das kann ich mit einem Akademiker machen und der ist auch gewohnt, oder Akademikerinnen natürlich, die sind
das
gewohnt, die sind gewohnt, so vorzugehen, strukturiert vorzugehen, und trotzdem haben wir immer wieder Kunden, die sagen, das war fast so herausfordernd wie meine Doktorarbeit.
Ja.
Und das kann ich nicht machen mit Leuten, die das nicht gelernt haben, so strukturiert vorzugehen. Das heißt also, und das kann ich auch nicht machen mit Leuten, die da überhaupt gar keine Zeit für haben. Wenn wir Anfragen von Ärzten haben, die überquellen vor Arbeit, vor Sachen, an die sie denken müssen, da wird es dann auch schon mal schwierig. Und mein Ansatz war einfach, wir brauchen was Einfaches, was man den Kunden einfach erklären kann, was man im Vertrieb einfach verstehen und weiter verklickern kann und was auch für die Versicherer in der Risiko- und Leistungsprüfung einfach ist. Und das wird man im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung nie hinkriegen. Man kriegt es im Bereich Erwerbsunfähigkeitsversicherung anscheinend nicht hin. In der Grundfähigkeitsversicherung, wenn ich das nochmal so kurz ansprechen darf, eher verschlossenen Türen, wenn man mal eine Atmosphäre hat, wo man ehrlich miteinander sprechen kann, stellt sich heraus, dass das, was man sich erwartet hat als Branche und was auch als Vorteil verkauft wird, vielleicht gar nicht so toll funktioniert. Kann man also auch aus meiner Sicht streichen, und ja, da gibt es halt nichts. Und der Ansatz ist, warum orientieren wir uns nicht an der deutschen Rentenversicherung? Warum sagen wir nicht einfach, zahlt die deutsche Rentenversicherung, zahlen wir? Das ist der Grundansatz. Und ich glaube, wenn man mit etwas Gehirnschmalz und guten aktuariellen oder wie es auch immer heißt, Berechnungen vorgeht, dann kann man das auch hinkriegen als Branche. Und warum soll man denn nicht hingehen und sagen, hier, du hast schon den Rentenbescheid der deutschen Rentenversicherung, dann bist du auch begutachtet worden, es gibt ein Gutachten, vielleicht warst du in der Reha, es gibt einen Reha-Abschlussbericht, reich uns das ein, und wenn das alles okay ist, wenn wir nachvollziehen können, ja, kriegst du, dann zahlen wir eben halt auch. Und du kannst dir beim Abschluss auch schon überlegen, wie hoch du dich absichern willst, für was für einen Zeitraum, ob in einer Karenzzeit, weil du schon finanzielle Rücklagen hast oder nicht. Warum machen wir das nicht einfach?
Also, ich habe ja schon meinen Daumen hoch gemacht. Ich bin Fan von solchen Überlegungen, weil wir natürlich dahin trainiert sind, jetzt die letzten Jahre immer zu schauen, was geht vom Besten noch besser.
Ja.
Und wir schauen nicht, wie kann ich in der Breite Menschen unterstützen. Das ist irgendwie ein Stückchen widersinnig aus meiner Sicht, wenn man sagt, ich vermittle zwar eine Unfallversicherung, aber keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, weil die Unfall ist ein viel stärkerer Ausschnitt des ganzen Themas. Aber es ist halt eine gewisse Gewohnheit, und ich glaube, man braucht solche Ideen, um das aufzubrechen, weil man jetzt nicht das Gefühl bei diesem Ansatz hat, dass es sich um eine Konkurrenz zur BU handelt, sondern es handelt sich einfach um eine Art Basisprodukt, mit dem man die Möglichkeit hat, Menschen, auch die halt nicht so wahnsinnig viel verdienen, eine vernünftige Absicherung der Höhe nach zu sichern. Sofern man eben diesen Schwelle erreicht, nicht mehr 3 Stunden täglich irgendeiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Aber wie gesagt, man kann immer nur wiederholen, das trifft an sich anscheinend ja jedes Jahr auf 160.000 Menschen zu.
Ja.
Und exakt. Ich glaube, Sie haben es auch geschrieben, die Ablehnungsquote ist dabei sogar noch 50%. Also selbst das bleibt dann immer noch übrig. Also haben wir eine Menge an betroffenen Menschen, die im Moment ohne Unterstützung dastehen.
Ja, genau. Und das ist, also ich glaube, solange wir in dieser Denke Berufsunfähigkeitsversicherung bleiben, sind wir immer in diesem Topf BU. Und es gab ja schon auch verschiedene Ansätze, eine BU zu vereinfachen oder eine temporäre BU mit anschließender Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder so. Aber sobald das Wort Berufsunfähigkeitsversicherung für ein Produkt auftaucht, wird das halt verglichen mit den anderen Produkten, wo auch Berufsunfähigkeitsversicherung draufsteht. Und dann haben solche leistungsschwächeren, in Anführungsstrichen, Produkte keine Chance. Und deshalb müssen wir raus aus BU. Und vielleicht nicht die deutsche Rentenversicherung nur verteufeln und sagen, alles, was die machen, ist Käse und es wird alles noch viel, viel schlimmer und es geht nur anders, sondern zu sagen, da ist ein System, was ja offensichtlich irgendwie funktioniert. Es gibt eine Datenbasis, wo ich als Aktuar also Freudentränen kriegen würde, was ich da alles rausnehmen kann über Jahrzehnte an Daten zur Kalkulation. Und vor allen Dingen, ich komme ja auch als Anbieter das Know-how in der Risikoprüfung, ich habe das Know-how in der Leistungsprüfung. Ja. Ich kann die Vorgänge verschlanken. Ich muss nicht viermal im Jahr meine Bedingungen überarbeiten, weil wieder irgendein komischer Wettbewerber sich was Neues ausgedacht hat, was ich jetzt auch unbedingt haben muss, weil ich sonst im Ranking bei der einen oder anderen Ranking-Agentur vielleicht 3 Positionen nach unten falle und dann sind viele Vermittler nicht mehr in der Lage, das noch irgendwie als Vorteil irgendwie zu erkennen. Das wäre ja einfach zumindest von der Idee, vom Ansatz her für alle einfach.
Sie schlagen ja vor, dass man im Grunde auch, was das Thema Wartezeiten angeht, ähnlich agiert.
Ja.
Also im Grunde schon sich sehr nah anlehnt. Und damit auch eine Wahnsinnskalkulationsbasis hat. Sie sprachen es an, das sehen wir ganz genauso. Auch eben diese pragmatischen Aspekte, dass man nicht Menschen in der Leistungsprüfung, wo jetzt extreme Mangelware herrscht, also da gibt es extremen Engpass, die muss ich jetzt auf Grundfähigkeiten schulen. Das müsste ich bei einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung nicht tatsächlich. Also ich sehe genau die gleichen Vorteile. Wir müssten vielleicht den Versicherern noch ein bisschen was ins Heft schreiben, dass sie, denn ein entscheidender Faktor wird ja sein, Sie haben es angesprochen, dass man nicht jetzt in den Reflex geht und gleich wieder sagt, ich muss jetzt hier in dieses Produkt etwas reinbauen, was dann wiederum nur wir haben. Und damit kann man sehr schnell, das war in der Vergangenheit mit der Dirty Seas Versicherung so, aktuell schafft man es mit der Grundfähigkeitsversicherung so, man kann die Produkte dadurch sehr schnell ad absurdum führen. Ne? Und sind dann hinterher teuer, aber immer noch nicht wirklich leistungsstark.
Ja, ist ja auch kein Problem mehr, eine Grundfähigkeitsversicherung so zu konzipieren, dass sie mehr kostet als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist ja der Irrsinn an dieser ganzen Sache. Also einfach muss es sein, nach einfachen Prinzipien, einfachen Regeln, die natürlich nicht zu den Besten gehören und auch nie den besten Schutz bieten und das auch gar nicht sollen, sondern wir wollen viele Leute erreichen, viele Leute sollen da reinkommen können, sollen es bezahlen können, sollen versicherbar sein und es soll ein leichtes Ding auch für die Vermittler sein, denn wenn ich als Vermittler den Kunden anspreche und sage, hier habe ich was, wenn die deutsche Rentenversicherung dir die Erwerbsminderungsrente zahlt, zahlen wir auch oder hier der Versicherer, dann ist das ja auch viel einfacher rüberzubringen, als dass ich als Vermittler mal irgendeinem Kunden erklären muss, wie funktioniert denn eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was muss denn da eigentlich sein? Das haben ja viele, vermute ich, nicht so richtig drauf, das in 2-3 Sätzen zu sagen, was passiert da überhaupt? Das ist eigentlich schade. Und mit so einer Geschichte einer privaten Zusatzerwerbsminderungsrente könnte man auch die Arbeit der Vermittler erleichtern, weil das Produkt leicht verständlich ist.
Und man im Grunde die Argumente ja schon allein im Zahlenwerk der gesetzlichen Rentenversicherung sieht, wenn man die Stückzahlen einfach anspricht, das wird, glaube ich, sehr deutlich, dass dieses Risiko jeden treffen kann.
Ja.
sehr anschaulich in dem Falle. Man kann, wenn man will, dann auch gerne im Statistikteil nachschauen, welche Erkrankungen im Einzelfall betroffen sind, wenn man sich da austoben will. Vielleicht gibt es noch einen Punkt, den wir erwähnen sollen, dass der uns bewusst ist, nicht, dass man uns für naiv hinterher bezeichnet. Wir wissen natürlich beide, dass es so etwas gibt wie Anerkenntnis einer vollen Erwerbsminderungsrente aufgrund verschlossenen Arbeitsmarkts.
Ja. Ja.
Wobei eigentlich diese 3 Stunden noch nicht erreicht sind, aber eben trotzdem keine Chance besteht, nach bestimmten Kriterien einen Job zu bekommen.
Ja.
Das wird man sicherlich diskutieren müssen. Muss man das mit einpreisen? Oder sagt man wirklich nur medizinische Gründe? Das könnte man jetzt
auch. Kann man sich doch an den Klauseln der BU orientieren, wenn es allein aus medizinischen Gründen eine volle Erwerbsminderungsrente gibt. Und wenn ich sage, zur Leistungsprüfung brauchen wir den Bescheid der Deutschen Rentenversicherung, das Gutachten, was es dazu gibt, und wenn es in den letzten, 2 Jahren eine Reha gab, den Reha-Abschlussbericht, dann habe ich doch alles.
Ja.
Und dann kann ich ja sagen, ist das nicht nur rein oder bist du eigentlich nur teilerwerbsgemindert und könntest noch zwischen 3 und 6 Stunden arbeiten, dann zahlen wir auch nur die Hälfte. Kann man doch machen.
Das wäre, glaube ich, auch für die Kunden dann okay, weil sie würden ja höchstwahrscheinlich in dem Falle gar nicht leer ausgehen, sondern sie würden zumindest einen Teil, sondern die Hälfte der Rente kriegen. Ne?
Genau.
Und insofern auch eine Besserstellung, als wenn sie jetzt keinen zusätzlichen Schutz hätten.
Genau. Und man darf nicht vergessen, das will ich auf jeden Fall auch noch sagen, es kann natürlich Leute geben, die aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, weil sie verbeamtet sind, weil sie sich selbstständig machen und nicht versicherungspflichtig sind, weil sie auswandern. Und auch für solche Leute sollte man eine Möglichkeit schaffen, dann selbst die Erwerbsunfähigkeit nachzuweisen.
Ja.
Ja, dass wir nicht wieder irgendwo da Leute rausschmeißen und die kriegen, können es real gar nicht kriegen, sondern dass wir auch an die denken.
Finde ich sehr schlüssig, dass man im Grunde sagt, wer hat beides, das vereinfachte Anerkenntnis, aber auch einen eigenen Anspruch auf Basis genau der Definition, wie sie die EMI oder auch heute die Erwerbsunfähigkeitsversicherung ja die privaten auch vorsehen, würde ja sogar da eine gewisse Chance bieten, dass wenn man zu den 50% gehört, wo die gesetzliche ablehnt, vielleicht die privaten doch noch den einen oder anderen Fall annehmen würden. In der Praxis wäre ich da gar nicht so negativ, sondern wir können feststellen, dass eigentlich die Privatversicherer in der Beziehung etwas durchaus kundenorientierter sind als die gesetzliche.
Ja.
Immerhin stehen die ja auch stärker in der Beobachtung. Ne? Ja, also finde ich spannend, vielleicht noch so abschließend die Frage, wie sähe dann eigentlich so ein Beratungsansatz aus? Wie könnte man das aufbauen, pragmatisch so ein Gespräch mit Kunden sowohl über so ein Produkt als auch über die BU reden zu können?
Also es fängt ja immer im Grunde genommen damit an, dass man eine Statusaufnahme macht, wie bist du jetzt aktuell eigentlich abgesichert, wenn jetzt was passieren würde morgen, was ist dann da? Und dann kann man ja auf die möglichen Leistungen der deutschen Rentenversicherung hinweisen. Man kann verschiedene Produkte zur Absicherung vorstellen. Man kann sagen, was ist dir wichtiger? Möchtest du deinen Beruf, deinen Lebensstandard, alles, was du da reingesteckt hast an akademischer Ausbildung, die vielen Jahre des Lehrens, die notwendig waren, um das zu verdienen, was du jetzt verdienst, willst du das absichern? Oder willst du eigentlich nur hingehen und sagen, ich wäre auch bereit, irgendwas anderes zu machen? Wenn das eine nicht mehr geht, dann mache ich halt das andere und brauche aber trotzdem, weil ja die gesetzliche Absicherung nicht reicht und auch nie reichen wird, etwas, was verhindert, dass ich so weit finanziell abstürze, dass ich Sozialhilfe, Hartz IV, Bürgergeld oder wie es dann auch in 5, in 10 oder in 20 Jahren heißen wird, beantragen muss und alles verliere, was ich mir aufgebaut habe. Da brauche ich einfach ein Auffangnetz.
Ja.
Und das kann diese private Zusatzerwerbsminderungsrente leisten. Ja. Punkt. Und dann hat man sie hier oder man hat sie da.
Ja, einverstanden.
Gut, prima. Ja, dann kann ich ja den Antrag soweit vorbereiten, Herr Franke.
Sehr gut.
Ja, aber Sie verstehen, ne? Man merkt, was, wie einfach es eigentlich sein könnte, wenn man das als Alternative hätte.
Ja. Ja, man könnte, wenn man jetzt noch will, vielleicht noch ein klein wenig, wenn man mag, erläutern, weil es gibt ja auch Menschen, die meinen, der Staat kümmert sich und es gibt ja eine Grundsicherung. Die tritt ja anders als das Bürgergeld, was ja da zukünftig auch wiederum Grundsicherung heißen soll, aber das Bürgergeld trifft ja erst zu, trifft ja so lange zu, wie man noch in der Lage ist zu arbeiten. Das heißt, nur berufsunfähig zu sein, damit ist man noch nicht raus aus dem Bürgergeld. Und da sind die Regeln ein bisschen großzügiger, aber in der Grundsicherung, wenn ich also dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehe, dann gibt es kein Bürgergeld mehr, dann sind wir in der Grundsicherung, das ist, glaube ich, SGB 12. Und da kann man vielleicht auch empfehlen, dass Vermittler da sich mal ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Da gibt es faktisch kein ernstzunehmendes Schonvermögen.
Ja.
Ja, da muss alles ran. Familie, da muss die Immobilie verwertet werden unter Umständen. Da wird auch die Angemessenheit der Wohnung überprüft, alles. Das heißt, es ist nicht so easy, einfach zu sagen, ich lasse mich mal ins soziale Netz fallen, weil man damit eine Menge einbüßt an Status quo, den man sich vielleicht erarbeitet hat. Insofern wäre das hier, glaube ich, eine solche Erwerbsminderungszusatzversicherung ein sehr charmantes Angebot.
Ja.
Also ich unterschreibe.
Okay, der Deal gilt.
Obwohl ich ja fast schon noch nicht ganz die 65 erreicht habe, aber ich habe 2 Jahre habe ich noch.
Bis 70, kann man bis 70 abschließen.
Ah, wunderbar. Wunderbar. Fühle mich gleich besser. Ja, Herr Hellberg, ich bedanke mich sehr für den Austausch. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Mir auch, Herr Franke. Schönen Dank.
Wir werden in den Shownotes, wie es so schön heißt, auch nochmal den, wenn Sie einverstanden sind, den Blogbeitrag verlinken von Ihnen.
Sehr gerne.
Auch die Website. Interessierten kann man nur empfehlen, da auch mal ein bisschen zu stöbern. Ich fand es immer sehr erhellend und gibt vielleicht auch die eine oder andere Anregung. Aber diese hier, wie gesagt, war es wert, einem Podcast zu widmen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank von meiner Seite.
Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke. Thank you.